Live in Mixtapes.
Ja, hallo, Live in Mixtapes. Hier sind wir wieder. Hier ist der Lukas und neben mir der
Christian.
Und wir haben uns beschäftigt mit einem Thema, das eigentlich allgegenwärtig ist und vielleicht ein bisschen unterschätzt wird. Das ist das Thema Macht. Und ich freue mich, neben mir begrüßen zu dürfen, die Frau Christine Bauer-Jelinek. Hallo.
Hallo.
Hallo, grüß Gott.
Und ich möchte Sie ganz kurz einmal vorstellen, was Sie alles getan haben, wofür Sie bekannt sind. Sie sind renommierter Wirtschaftscoach und Psychotherapeutin in Wien, Keynote-Speaker für Machtkompetenz sowie Gastdozentin an der Donau-Universität in Krems. Sie haben viele Sachbücher geschrieben, bekannt vor allem die geheimen Spielregeln der Macht oder die helle und die dunkle Seite der Macht. Sie sind sozusagen Speakerin für Gender-Anliegen, machen Lehrgänge für Macht, für Machtkompetenz, für effiziente Methoden für Mitarbeiter, für Mitarbeiterführung, für Verhandlungen mit Vorgesetzten, Behörden und Kunden sowie Strategien zur Durchsetzung von Zielen und zur Abwehr von Übergriffen unter Beachtung von Ethik und Verantwortung.
Ja.
Da steckt schon sehr viel drin.
Allerdings,
wenn man das jetzt so aufschlüsseln möchte. Meine erste Frage so generell wäre, wie kommen Sie zu dem Thema Macht an sich? Wie hat sich da der Weg für Sie gestaltet?
Das ist immer etwas, was man eigentlich nicht sagen darf. Meinen Klienten sage ich immer, man darf nicht sagen, es war ein Zufall, man muss ja immer einen Plan haben. Aber tatsächlich war es so, dass der Zeitgeist sich ein Fenster geöffnet hat. Ich habe immer schon Führungskräftetrainings und Coachings gemacht. Und Ende der 90er Jahre war so ein Umbruch in dem, was die Klienten erzählt haben. Und zwar irgendwie der eine Chef ist unmöglich und die andere Vorgesetzte ist auch unmöglich. Und ich habe mir gedacht, das sind Individuen und Einzelfälle. Tatsächlich hat sich wirklich der Tenor geändert. Es ist einfach schärfer geworden. Es ist wieder die militante Sprache ins Spiel gekommen. Da gab es wieder Heckenschützen und irgendwer im Schützengraben. In den 80er Jahren hat man versucht, das zu entmilitarisieren. Und auf einmal war das alles wieder da. Und dann haben wir gedacht, das hat alles mit Macht zu tun. Jetzt lese ich all die Bücher, die es da gibt, und es gab keine. Es gab einfach populärwissenschaftlich keine Bücher. Nur musste Hochwissenschaft, kann man natürlich lesen, ist eh klar, man kann von Hannah Arendt bis zu Luhmann alles lesen, aber das ist nicht alltagstauglich, also das kann man nicht nebenbei lesen. Da knirschen schon die Studierenden mit den Zähnen, wenn sie das müssen. Und dann, ich bin ein sehr didaktischer Mensch, habe gedacht, ich muss jetzt einfach das, was ich immer im Coaching sage, aufschreiben, damit man das lesen kann. Und so ist auch ein System entstanden, das in der hellen und in der dunklen Seite der Macht dargelegt ist, wo man systematisch eine Machtanalyse machen kann. Also nicht nur philosophieren oder du kannst ja Macht in der Soziologie betrachten, in der Politologie betrachten, in der Psychologie betrachten, aber man muss ja wissen im Alltag, was ist jetzt los? Was ist jetzt, wer gebraucht seine Macht, wer missbraucht seine Macht? Missbrauche ich vielleicht meine Macht? Das ist immer die schwierigste Frage, weil bei den anderen ist es immer leicht.
Das heißt, Sie beraten Einzelpersonen oder Betriebe oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich berate Einzelpersonen vor allem. Ich habe in Betrieben Führungskräftelehrgänge gemacht, aber wie das Machtthema dann sehr stark mit meinem Namen verbunden war, hat man das nicht mehr so gern gesehen. Da war schon alles organisiert. Ein Frauennetzwerk in einem großen Unternehmen wollte das Machtthema für sich buchen. Ich komme dorthin, der Geschäftsführer lädt uns alle aus. War nicht so sehr interessiert daran, dass die Mitarbeiter, die nächste Führungsebene etwas über Macht erfährt.
Aus Angst oder aus...
Ja. Also die Sorge, dass da jetzt die Mitarbeiter, was erfahrene MitarbeiterInnen, was er oder sie nicht weiß, war sehr groß.
Okay.
Ja. Auch das Thema Männer und Frauen, wir haben mal für Frauen ein Seminar gemacht, haben die Männer den Seminarraum gestürmt und haben gefunden, das geht nicht. Also da spielt sich schon sehr, sehr viel ab an Projektionen und an Ängsten.
Und das, obwohl man das Thema eigentlich so wegschiebt eher, ne? Aber wenn es dann so greifbar wird, gibt es Stress. Ne?
So ist es, ja, weil man hat es gerne unterm Radar und man macht seine eigenen Dinge und seine eigenen Spielchen und hat es nicht so gern, wenn das durchschaubar wird.
Sie launchen ja aktuell eine Videoserie namens Mut zur Macht auf Ihrer Homepage. Worum geht es da ganz kurz? Kann man das vielleicht ganz kurz vorstellen, was das wird?
Ja,
das
die ist? Videoserie ist eine Auskoppelung aus der Aufzeichnung des Lehrgangs für Machtkompetenz. Es gibt immer ein Kurzvideo als Einstieg und dann kann man den Vortrag buchen, der ungefähr eine Stunde dauert, zu den einzelnen Themen.
Und geht es da darum, wenn es heißt Mut zur Macht, also um Personen, die jetzt in einer Organisation Macht zugewiesen haben und die ausüben müssen, aber da gar nicht so happy damit sind oder sich damit schwer tun?
Zu mir kommen die Menschen, die sich entweder damit schwer tun und diese Position haben, oder Menschen, die darunter leiden, was andere mit ihrer Macht machen. Ist eigentlich dasselbe, mehr oder weniger. Also es ist das Bedürfnis, etwas zu lernen zum Thema Macht. Die Macht Menschen, die kommen nicht, die können es eh von selber. Von denen habe ich es zum Teil erfahren, gelernt, überhaupt hinter die Kulissen geschaut. Ich habe das ja selber nicht gewusst, ja, was man da alles tut und was die Menschen alles tun. Das habe ich in 30 Jahren Coaching dann erfahren.
Kann das jeder lernen?
Machtkompetenz kann im Grunde genommen jeder lernen, aber es ist wie mit allem. Man wird entweder besser oder ganz gut. Das ist wie mit jeder Sportart oder mit jedem Musikinstrument. Es gibt Menschen, die sind von vornherein begabt oder sie sind schon in solchen Haushalten aufgewachsen, wo sie das halt sozusagen mit der Muttermilch und mit der Sozialisation mitbekommen haben. Die merken das gar nicht, also die wissen das gar nicht. Die haben das in ihrem Verhalten, das merken nur die anderen. Und die kommen eh nicht. Es kommen die, die darunter leiden, oder die, die etwas tun müssen, was sie bis jetzt noch nicht erfahren haben oder wo sie bis jetzt noch nicht kompetent waren und die jetzt zum Beispiel eine Reorganisation in einem Unternehmen durchführen müssen und Menschen kündigen, Personal reduzieren, obwohl sie das von ihrer Ethik gar nicht wollen. Es sind schwere Gewissenskonflikte, die da immer wieder im Coaching im Zusammenhang mit Machtausübung abgehandelt werden.
Das heißt, die müssen nicht ihre Macht durchsetzen, die müssen die Macht eines anderen durchsetzen, was das dann zu Problemen führen könnte.
Das ist ja, wenn man eine Rolle übernimmt, immer so. Ja. Also die eigene Macht ist dann immer mehr eingeschränkt und man ist ja ein Exekutiv, also ein ausführendes Organ einer Organisation, eines Unternehmens, einer politischen Organisation, da ist man immer ausführendes Organ auch. Mhm. Und wenn sich das zu sehr überkreuzt, also zu sehr mit den eigenen Werten in Konflikt kommt, dann haben wir ein Problem. Mhm. Solange man es mittragen kann, geht's.
Wie uns am Morgen in jeder Stadt und in jedem Land. Schreib die Parole an jeder Wand. Schreib die Parole an jede Wand.
Lernt man sich besser kennen, wenn man sich mit Macht beschäftigt?
Ja, es ist eigentlich umgekehrt. Man muss sich besser kennen, damit man sich mit Macht beschäftigen kann. Und während man das tut, erfährt man natürlich sehr viel über sich selbst. Es ist ein starker Selbstreflexionsprozess, nicht immer angenehm. Auf meiner Website steht auch, schonungsloses Feedback bekommt man von mir. Also es ist etwas, wo man auch bei sich selbst hinter den Vorhang schaut und vieles hinterfragen muss, beziehungsweise revidieren muss, was man von sich geglaubt hat.
Also, dass man zum Beispiel viel mehr Macht ausübt, als man gedacht hätte.
Das ist sowieso so. Das führt auch zu dem zurück, wie ich zur Macht gekommen bin. Ich habe immer nicht verstanden, was die Leute mit mir für ein Problem haben, wo ich doch immer nur das Beste will und immer so friedlich bin und 70er Jahre und Love and Peace und wieso finden die, das ist irgendwie Ausübung von Macht, verstehe ich überhaupt nicht. Ja? Bis mir dann eben in der Beschäftigung klar geworden ist, dass es halt andere Formen von Macht auch gibt als die institutionelle oder die sichtbare, vor allem emotionale Macht, vor allem über Werte oder über die normative Macht, dass man sagt, das ist richtig, das ist falsch. Ja? Und da sind die sogenannten friedlichen Menschen halt besonders gut drinnen und in dem zu sagen, das ist alles nicht Macht, das ist alles ganz friedlich und kooperativ. Und wenn man es genau anschaut, dann ist es natürlich auch eine Form von Machtausübung.
Die vergessen was oder die blenden unbewusst was aus.
Sie blenden es aus, sie haben es dort nicht eingeordnet. Ja? Mhm. Es ist, wir haben das immer wieder, Macht haben immer die anderen. Das ist eh so in diesem Machttabu. Macht haben immer die anderen und selber ist man, wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Und dann zu sehen, wo man das selbst auch hat und wo man die Macht missbraucht, im Sinne von nicht legitimiert handelt, ja, das ist dann ein bisschen hart am Anfang.
Und was wäre es, wenn man jetzt noch bei legitimiert oder halt jenseits von Legitimation oder nicht, was sind da so klassische, praktische Beispiele von unerkannter Macht, die aber eigentlich Macht ist?
Also vielleicht muss ich zuerst noch einmal sagen, was ich überhaupt unter Macht verstehe, damit wir jetzt mit diesem Begriff auch noch besser umgehen können, weil es ja so gut wie keine griffigen Definitionen gibt. Außer die von Max Weber gibt es keine griffigen Definitionen, sondern immer seitenlange Abhandlungen. Ich habe jetzt als Coach und an das Individuum gerichtet, Macht definiert ist das Vermögen, also es kommt von Potentia, ist das Vermögen, einen Willen gegen einen Widerstand durchzusetzen. Also ich brauche einen Interessenskonflikt, gibt zwei, die was wollen, unterschiedliches, und jeder tut etwas, um seine Interessen durchzusetzen. Und ich habe es auch ganz niederschwellig definiert, das geht bis zum, ich hebe die Augenbraue und der andere weiß schon, was er zu tun hat. Nonverbale Signale, sehr stark auch Vorwurf, um das jetzt zum Beispiel zu kommen, Vorwürfe zu machen, ist ein ganz starkes Mittel. Das funktioniert aber nur, wenn der andere dieselben Werte hat. Und dort hat es auch begonnen, auseinanderzudriften seit den Nullerjahren, wo die sogenannten Idealisten oder Gutmenschen glaubt haben, sie können mit den Vorwürfen jetzt immer weiter. Und die anderen haben gesagt, mir doch egal. Also ich bin nicht ansprechbar auf der Werteebene. Und dann sind große Irritationen aufgetreten.
Die aber noch nicht aufgehört haben.
Nein, die jetzt wieder stärker geworden sind, weil das Moralisieren ja eine Zeit lang nicht so stark im Vordergrund war, aber natürlich jetzt von einer sehr kleinen Minderheit im Bereich der Frauenpolitik, im Bereich der Diversity-Politik ganz stark eingefordert wird. Bis zu, ich darf ein bestimmtes Wort nicht sagen oder ich muss mich bestimmt verhalten, bis zu Sanktionen, die eben dann den Ausschluss aus der Gemeinschaft oder einen starken Shitstorm bewirken.
Aber wenn es den anderen egal ist, was Sie gesagt haben, die Wertesysteme müssen gleich sein, dann, wenn es den anderen egal ist, geht es eigentlich ins Leere. Also dann ist es eigentlich gar keine Macht mehr.
Es geht ja auch bei einer großen Gruppe in der Bevölkerung, bei einer größeren Gruppe ins Leere, weil den meisten Menschen ist Gendern egal. Im Gegenteil, die ärgern sich darüber. Und es geht immer mit der Gruppe, die erreichbar ist. Und das sind natürlich der sogenannte gebildete Mittelstand ist erreichbar darüber, weil Frauenrechte, Gleichstellung, Gleichberechtigung, da kann ja nicht wirklich wer dagegen sein. Mhm. Und über dieses Einfallstor kann man natürlich jetzt ganz stark Druck ausüben.
Ich habe noch eine Frage zu Max Weber. Der hat nämlich definiert, wie Sie gesagt haben, also Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Und dann kommt noch was, was Sie, glaube ich, weggelassen haben. Er sagt dann auch gleich viel, worauf diese Chance beruht.
Genau.
Was ist denn der Unterschied zwischen Macht und das, vielleicht klingt das schon eher nach Gewalt. Was ist der Unterschied zwischen Gewalt und Macht?
Ja, also das ist der Grund, warum ich Max Webers Definition nicht zur Gänze verwendet habe, weil der Teil mit dem Interessenskonflikt ist ja gleich. Aber dieses Gleich, worauf das beruht, heißt, er definiert die Gewalt mit hinein. Also ganz egal, mit dem rechten Haken, mit einer Waffe, mit sozialem Druck, egal womit. Und mir war ganz wichtig, das habe ich eben in der hellen und in der dunklen Seite der Macht dargelegt, dass die ganzen niedrigschwelligen Formen der Macht auch Macht sind. Ja? Also eben nonverbale Gesten, kleine Androhungen, Andeutungen, das ist noch lange nicht Gewalt. Also diese Eskalation zu beachten, die sogenannten friedlichen Formen der Macht, ich überzeuge dich, weil wir sind verschiedener Meinung und ich habe die besseren Argumente, ist relativ friedlich und der andere sagt dann, ja stimmt, habe ich so noch nicht gedacht. oder er hat andere Argumente und man einigt sich nicht. Das wäre die Information. Oder man verhandelt und man sagt, also, du gibst das und ich gebe das. Und dann kommt erst der Kampf. Dann kommt und dann, ab dann werden die beiden Gegner. Und dann gibt es einen fairen Kampf, wo man das offenlegt, und natürlich auch einen unfairen Kampf. Und Gewalt heißt Übermacht und Einsatz jetzt von allen Mitteln, egal was dabei rauskommt. Mhm. Da geht es nicht mehr darum, dass man beide reinholt und dass man schaut, man findet etwas, einen Konsens oder einen Kompromiss, sondern da muss einer gewinnen. Mhm. Und diese Gewaltspirale, das kennt man sowohl im Privaten als auch in der Politik.
Mhm. Ich würde gerne ein Lied spielen. Mhm. Und zwar mit der Frage, um welche Art von Gewalt, um welchen Schauplatz es sich da vielleicht handelt. Und das wäre von John Lennon, Power to the People. Das war John Lennon mit Power to the People. In Ihren Büchern und Interviews unterscheiden Sie unter anderem immer wieder niederschwellige Macht mit dem Kampf. Mhm. Andererseits. Mhm. Das ist meine These, dieses Lied wäre für mich eher der Kampf. Eindeutig, oder?
Dieses Lied und viele der Protestsongs rufen zum Kampf von unten nach oben auf. Also klassische Revolution, Proteste, auf die Straße gehen, die Füße auf die Straße bringen, endlich aufstehen, das zieht sich ja durch alle Gesellschaftsschichten. Und je schlechter die Bedingungen für mehr Menschen werden, umso stärker nimmt natürlich der Protestwille zu, auf die Straße zu gehen. Ob das jetzt die Gelbwesten in Frankreich sind und waren oder ob sich die Klimakleber ankleben, es gibt einfach einen Protest von unten nach oben. Und diese Macht, die dem Volk oder den Menschen der Mehrheit gehören sollte, das ist ja ein strittiges Thema. Und weil eine Demokratie ist eigentlich dadurch geprägt, dass alle Macht vom Volk ausgeht, nur das spielen sie immer nicht, weil immer andere Eliten oder weil Eliten diese Macht an sich reißen und weil je mehr Druck die Mehrheit der Menschen hat, um zu überleben, also ihre Existenz zu sichern, umso weniger Kraft bleibt für politische Aktionen. Weil die sind so beschäftigt damit, dass sie verdienen müssen, zwei Jobs haben, Familie erhalten müssen, dass sie für politische Arbeit nicht mehr die Kraft und die Zeit haben.
Aber auch wenn wir jetzt noch gar keinen Machtmissbrauch oder Machtanhäufung von den Eliten hätten, wenn wir sozusagen eine perfekte Demokratie hätten, es ist ja dann die Minderheit ist ja dann trotzdem machtlos. Also wenn ich jetzt in einer Gesellschaft bin und 60% sind jetzt für Abtreibung, ich bin gegen Abtreibung oder umgekehrt, 60% sind gegen Abtreibung, ich bin für Abtreibung, dann bin ich in dieser Phase, wo die Machtverhältnisse oder die Mehrheitsverhältnisse genau so sind, in dieser Frage absolut machtlos.
Das ist in einer Demokratie eben, dass es immer Minderheiten gibt, die nicht ihre Interessen durchsetzen können, aber machtlos sind sie nicht. Da muss man halt was unternehmen, dass man die Mehrheit bekommt. Das funktioniert in einer Demokratie. Man wird nicht an die Wand gestellt, weil man eine andere Meinung hat. Zurzeit wird man sozial ausgegrenzt, aber trotzdem ist es so, dass man was tun kann. Aber das meine ich ja gerade, dazu bräuchte man Zeit, man muss sich bilden, man muss sich informieren, man muss mit den Leuten reden. Früher musste man von Tür zu Tür gehen und klopfen, jetzt kann man Social Media Gruppen gründen, aber man muss politisch aktiv werden. Und das sehe ich zurzeit als ganz großes Problem in der Demokratie, dass die Menschen diese Zeit und die Kraft nicht haben.
Ich will nochmal ganz kurz zurück zu John Lennon, eben zu dem Lied, es kommt ja auch eine Drohung vor. Und Lennon sieht ja da irgendwie die Macht immer als etwas Systemisches, das System, Macht, der Staat und so weiter. Jetzt haben Sie in einem Ihrer Bücher den Begriff Gutmensch formuliert und definiert. John Lennon, ist das dann der typische Gutmensch, so wie man sich jetzt sozusagen vorstellen kann?
So wie er sich darstellt, wie sich wir ihn erleben, ist er genau ein Prototyp dessen. Und wenn ich es positiv formuliere, dann sind das Idealisten. Gutmensch wird ja auch als Schimpfwort verwendet, aber sind die Idealisten, die einfach an das Gute glauben, die glauben, dass man was verändern kann und die sich dafür einsetzen. Das sind die Idealisten, die auch immer wieder was weiterbringen, wenn ihre Zeit gekommen ist, oder die halt wirklich kämpfen, das Leben riskieren, sind ja viele Veränderungen, gerade politische Veränderungen und der großen Einsatz auch von Leben entstanden. Da sind die Leute wirklich auf die Straße gegangen, sie sind wirklich erschossen worden oder von ihrem Vermögen oder von ihrem Eigentum eben abgekoppelt worden oder eingesperrt worden.
Das Gegenteil ist der Geldmensch.
Ja, den habe ich erfunden. Das war eben die Analogie, was ist sozusagen der Typ mit dem anderen Wertesystem. Das sind die Menschen, die sagen, was wiegt das Herz, take the money and run. Ich schaue auf meinen Vorteil und auf den meiner nächsten Umgebung und alles andere sollen andere machen. Ganz anders gepolt. Und mit denen kann man mit Idealen nicht kommen, weil die sagen, ja, Ideale muss man sich leisten können. Geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut? Die Frage, ob das so ist. Also einfach andere Werte und andere Sichtweisen.
Aber es heißt nicht automatisch, dass es dem Gutmenschen quasi in der jetzigen neoliberalen Zeit schlecht geht und dem Geldmensch geht es gut. Der hat ja auch andere Probleme dann vielleicht, die er irgendwie bewältigen muss.
Ja, also die müssen also die Probleme auf einer anderen Ebene, die gibt es natürlich auch. Es haben nicht alle Geldmenschen Geld und es sind nicht alle Gutmenschen gut. Aber es ist einfach eine Frage, in welchem gesellschaftlichen System lebe ich? Lebe ich in einem System, das meine Werte, in denen ich meine Werte umsetzen kann, in denen ich mich halbwegs verstanden fühle, in denen ich mich ausdrücken kann, oder lebe ich in einer Gesellschaft, die ich als feindlich erlebe? Das heißt, die ganz anders ist. Und den Idealisten geht es zurzeit nicht gut. Das heißt, es sind auch viele Klientinnen, die formulieren, sie halten es in ihrem Unternehmen nicht mehr aus. Weil das, was vertreten wird, mit dem, was Sie für wichtig finden, überhaupt nicht mehr zusammenpasst. Und das geht seit 20 Jahren, geht diese Schere immer weiter auseinander. Nämlich auch zwischen dem, was gesagt wird, Miteinander, Respekt und alle diese Werte werden hochgehalten, aber sie werden sehr oft nicht gelebt. Und da aus dieser Diskrepanz entsteht eben Depression, entsteht Aggression natürlich. Und da sind wir jetzt.
Ich würde gerne ein Lied spielen, etwas Aktuelles, das ich von Ihnen bekommen habe. Ich habe das vorher nicht gekannt. Und zwar ist das momentan Billboard Charts Amerika Nummer 1. Der Mann heißt, wenn ich es da jetzt finde, Oliver Anthony, ein Nobody. Niemand kennt ihn, wohnt, glaube ich, in einem Wohnwagen. Und ja, der hat es geschafft. Er ist überhaupt der erste Künstler Amerikas, der Nummer 1 der Charts ist und zuvor noch nie in den Charts war. Also das ist eine Sensation. Und das Lied heißt Rich Man North of Richmond.
Und Richmond, haben wir vorher nachgesehen, ist südlich von Washington. Also sind die Rich Men North of Richmond wahrscheinlich das politische Establishment.
Die politische Elite, die er da besingt.
I've been selling my soul, working all day, overtime hours for bullshit pay, so I can sit out here and waste my life away. Drag back home and drown my troubles away. It's a damn shame what the world's gotten to for people like me, people like you. Wish I could just wake up and it not be true, but it is. Oh, it is living in the new world. what you think, wanna know what you do, and they don't think you know, but I know that you do, 'cause your dollar ain't shit, and it's taxed to no end, 'cause the rich men, 'cause the rich men.
Was da jetzt passiert, ist ganz interessant. Also er protestierte eigentlich, kann man sagen, gegen die Eliten Amerikas, eigentlich wertfrei, egal ob links oder gegen rechts. Und jetzt wollen beide Seiten ihn vereinnahmen. Was passiert da machtpolitisch? Was ist da los?
Na, es ist überhaupt eine Tendenz, dass Politik versucht, andere Menschen, die als Künstler oder so sehr präsent sind, zu vereinnahmen. Ein Gris ist immer ein Gris um jemanden, der berühmt ist. Und das passiert halt hier auch. Nur was ich an dem Song besonders gut gefunden habe, ist, dass es mal wirklich ein Protestsong ist. Ich verstehe zwar nicht, wieso die Rechten ihn vereinnahmen wollen, weil es ist eigentlich ein klassisch linkes Thema, nämlich der Kampf von unten nach oben und um Rechte und um Bezahlung und um Würde. Das erschließt sich mir nicht, aber ich glaube, das ist ihnen auch egal. Es geht eigentlich immer darum, dass man sich mit jemandem zeigt und etwas auf die Fahnen heftet, was gerade einen Durchbruch hat. Und dass es endlich wieder einen Protestsong gibt, das finde ich wirklich, wirklich großartig, weil ich habe gerade nachgedacht, würde mir ein aktueller Protestsong einfallen und ich hätte müssen recherchieren. Wirklich sozialkritisch, politisch ist das jetzt das Erste, und was mir untergekommen ist. Mhm. Und dass es in Amerika passiert ist, in den USA, ist natürlich auch interessant. Es ist eben eigentlich, kriegt die Füße auf die Straße, ist wie bei John Lennon, ja, steh auf, oder auch politische Aktionen wie Aufstehen, ähnliches, steht endlich auf. Wo ist die Macht der Mehrheit des Volkes? Die ist, es sagen zwar viele, ich bin das Volk und wir sind das Volk und die anderen sind auch das Volk, aber wo ist diese soziale Komponente, die sagt, wir haben ein Recht auf einen Lohn, von dem wir leben können, und wir haben ein Recht auf Respekt. Da wird zwar gegen Hass im Netz alles Mögliche unternommen, aber am Arbeitsplatz habe ich Klienten genug, die versuchen, ihr Recht durchzusetzen. Das ist nicht einfach.
Wenn man sich so Lieder anhört, wo Macht thematisiert wird. Also es gibt ja sehr wohl auch Protestlieder aus Österreich. Die sind alle aber ein bisschen edgy und irgendwie nett und haben irgendwie so einen humoristischen Background vielleicht. Amerika nicht. Mhm. Da gibt es das auch heute noch. Mhm. Da fällt mir ein das Schlagwort Aggression. Mhm. Ja, es gibt Lieder, also wenn wir das dann noch anspielen, ganz kurz ein Beispiel, wo das vorkommt, die Einforderung nach Macht auf eine aggressive Art und Weise. Gibt es da einen Unterschied? Amerika Umgang mit Macht, Österreich Umgang mit Macht oder Europa Umgang mit Macht, und woher rührt das?
Ja, also es gibt natürlich Unterschiede, die im jeweiligen Charakter eines Landes oder einer Nation stehen. Das hat historische Gründe, dass die Geschichte Österreichs mit dem kleinen Reststaat, der wir sind, und vor allem das Machttabu ist in Österreich und in Deutschland besonders ausgeprägt. Das hat damit zu tun, dass es eben die Verliererstaaten des Zweiten Weltkriegs sind, dass der große Machtmissbrauch hier stattgefunden hat und dass sich mal diese Sozialpartnerschaft ausgeprägt hat. Nur ja keine Straßenkämpfe, nur ja keine Streiks, sondern alles wird hinter verschlossenen Türen ausgemauschelt, während in Frankreich oder in Spanien man ganz anders mit der Macht umgeht. Ich habe dort mal recherchiert, um zu schauen, das ist viel offener, ja, das ist einfach, ja klar, und die Interessen, wenn man Frankreich anschaut, sind ganz anders dargestellt und politisch immer schon in der Tradition anders dargestellt, da haben sie bei uns noch alle im Kaffeehaus getroffen, um politische Entscheidungen zu treffen. Ja, jetzt sind wir natürlich auch klein, also ein kleines Land. Und dieses Ausmauscheln hinter verschlossenen Türen, das hat halt lange Tradition. Es ist diese Konsenspolitik schon aufgebrochen, auch mit diesem neoliberalen Wandel, wo halt die Konflikte jetzt stärker rauskommen. Nur ich berate auch politische Gruppen, die sich als schwächer fühlen oder die sich als neu etablieren wollen. Die sind so dermaßen gehemmt in dem, was sie dann als Maßnahmen setzen würden. Die zeigen auf und sagen, bitte, wir hätten es gern anders. Und wenn die anderen sagen, nein, dann sagen sie, na gut, dann gehen wir wieder heim. Wie bei dem Song von der ersten allgemeinen Verunsicherung, Banküberfall, na gut, dann zahle ich eben ein. Ne? Wenn es halt, ja, also ich kriege diese Power, die spüre ich noch nicht bei den Menschen, sondern da muss man Respekt, da muss man friedlich, da muss man reden, da muss man den anderen, also diese ganze Geschichte der 80er Jahre, auch der gewaltfreien Kommunikation und der viele, die natürlich aus der Friedensbewegung kommen, die da noch so agieren, ja, dass sie einfach nichts auf die Reihe bringen. Also ich kann mich oft so ärgern, Pflegeberufsstand, ja, da wird geklatscht vom Balkon, das ist nett und die Bezahlung und die Prämien und alles hinkt hinten nach und ist Peanuts und mickrig. Und die kriegst du nicht auf die Straße, weil sie einfach so einen hohen Berufsethos haben, dass sie das nicht machen und dass sie die Leute nicht allein lassen können. Die kriegst die Menschen, die wirklich benachteiligt sind, nicht auf die Straße. Und das ist einfach, es wird sich wahrscheinlich ändern, wenn der Druck größer wird. Also ich glaube schon, dass es irgendwann reicht.
Mir fällt da auch ein, zum Beispiel Kindergartenangestellte.
Ja, ja.
Das und Pflegepersonal sind sehr frauendominierte Berufe. Haben Sie Zufall?
Nein, das ist historisch bedingt, dass die Sozialberufe in weiblicher Hand sind, hat damit zu tun, dass das die Auskoppelung aus dem Familien, aus der Care-Arbeit in der Familie war. Und dann, ja.
Und ich meine auch, ist das dann also wahrscheinlich auch kein Zufall, dass vielleicht Frauen da mehr Hemmungen haben als Männer, dass sie da ihre Rechte durchsetzen oder Ansprüche erheben oder Forderungen erheben?
Ja, das schaut so aus jetzt, aber an sich war die Frauenbewegung in ihrem Beginnen ja schon kämpferisch. Und es ist auch ein kleiner Teil der Frauenbewegung, ist ja sehr kämpferisch, nämlich die frauenpolitische kleine Minderheit, die Gleichstellungsbeauftragten, die frauenpolitisch Tätigen und die Universitäten. Aber der Großteil der arbeitenden Frauen ist es nicht. Denen geht sogar diese ganze Bewegung der Frauenpolitik auf die Nerven, weil sie ihnen nicht hilft. Im Gegenteil, sie sogar behindert.
Warum, nochmal ganz kurz zusammengefasst, was ist naja, das Behindern?
Weil die Interessen, die von, ich sage jetzt mal, der Frauenbewegung der dritten Welle, ja, ich nenne das jetzt mal so, weil die zweite Welle war die Familienpolitik in den 70er Jahren, das waren alles ganz konkrete Forderungen, Gleichstellung, Gleichberechtigung, war alles gelaufen. Und die dritte Welle hat jetzt Sonderthemen, die eben einen Großteil der arbeitenden Frauen und auch der anderen gar nicht betrifft. Die kümmern sich nicht darum, dass in der Pflege mehr bezahlt wird. Die kümmern sich nicht darum, dass es Kindergartenbetreuung gibt. Das ist das Einzige. Aber ansonsten verbessern diese Forderungen nicht das Leben der Frauen.
Die Forderung an sich. Ja, okay. Hat das auch jetzt abgesehen von Männerrollen und Frauenrollen vielleicht ein bisschen damit zu tun mit diesem Opfermythos der Österreicher, der sozusagen sich eher gängeln lässt und als Opfer hat man es angenehmer und so weiter und deswegen komme ich nicht zu dem Erfolg, den ich mir eigentlich sozusagen, den ich fordere?
Ja, das ist einfach, es ist einfach so, dass die Menschen auch in Österreich sehr leidensfähig sind. Die jammern zwar, sie haben ein gutes Ventil, in dem sie sich aufregen und jammern und früh am Stammtisch und in der Basena, als es noch das gab, am Gang, wo sich die Frauen getroffen haben. Oder jetzt halt in den sozialen Medien, ja, da regt man sich halt auf und nachher geht man wieder heim und alles ist wieder wie vorher. Und ich sage auch im Seminar immer, mit dem Jammern im Kaffeehaus oder in deinem Social-Media-Kanal wirst du nichts ändern. Das mag psychohygienisch vielleicht ganz gut sein, aber es ändert sich genau nichts. Und es mussten alle, die wirklich was geändert haben, auf die Straße und einen Kampf führen. Wer heute glaubt, dass politische Bewegung, er kann das mit ein bisschen Reden und Überzeugen machen, der ist falsch am Platz. Mhm. Politik heißt Konkurrenz und Kampf. Und viele dieser Menschen, die da so gut Gutes wollen, sind nicht bereit zu kämpfen. Mhm. Noch nicht, sage ich mal, weil ich glaube, dass sich das ändern wird.
Okay, kommen wir vielleicht zur popmusikalischen Entsprechung des Ganzen. Also ich habe mir das angeschaut, auch schon besprochen vorher, in Österreich gibt es ja sehr wohl Protest oder hat es gegeben, diese Art von Protestsong. Aber was wir nicht haben, ist eben dieses aggressive Fordern, dieser Kampf. Mhm. Und da würde ich gerne ein Beispiel spielen, nämlich von Rage Against the Machine, Take the Power Back. Bring that shit in.